SAP Explain, der Podcast für Themen rund um SAP.
Hallo und herzlich willkommen zu SAP Explain, der Podcast für Themen rund um SAP. Heute mal ohne Marcel, aber mit René. Marcel kann leider nicht, der hat irgendwie ein spontanes Meeting, deswegen ist er ausgefallen und wir beide müssen das hier alleine rocken.
Ach, kriegen wir hin.
Kriegen wir auch hin, genau. Ganz wichtig erstmal zu Anfang, wir haben heute den 28. Januar, 16.14 Uhr. Das heißt, die Informationen sind jetzt gerade aktuell, das kann morgen schon wieder anders aussehen. Wo wir gerade bei aktuellen Informationen sind, DeepSeek habe ich heute Morgen im Frühstücksfernsehen in den Nachrichten gesehen. Gestern gab es, glaube ich, das auch schon. Weißt du schon ein bisschen was darüber?
Ja.
Schon was erzählen?
Auf jeden Fall. Das Modell ist jetzt ja auch nicht mehr brandneu. Jetzt, also
toll. Ich habe das gerade mitgekriegt und es ist
für KI Zeitrechnung natürlich immer noch sehr aktuell. Also ja. Vor ungefähr einer Woche wurde es, glaube ich, released und ist da bis gestern so ein bisschen unterm Radar geflogen. Und jetzt ist natürlich die Welle so ein bisschen aufgekocht, sage ich mal. Das heißt, jetzt merkt man so ein bisschen, was das für Auswirkungen haben könnte.
Ja, Aktienkurs von Nvidia ist im Keller gerauft.
Viel Panik.
Keine gekauft.
Naja, viel Panik. Aber ich finde das tatsächlich ganz gut, weil, also, dass Nvidia sinkt, das finde ich jetzt nicht unbedingt gut, je nachdem. Nee. Aber, die Folgen sind ganz schön, eigentlich, weil wir einfach sehen, dass Open Source Modelle, und das ist ja das Schöne am DeepSeek Modell, dass das Ganze Open Source ist und nicht nur die Modelle irgendwie Open Source verfügbar sind, sondern ich kann auch tatsächlich über die Publikation nachvollziehen, wie das Ganze trainiert wurde. Das ist natürlich gerade für die Open-Source-Community super wichtig, weil sich zeigt, dass da halt eben die Open-Source-Communities und die Entwickler eben doch mit den großen Playern wie Meta oder Google mithalten können. Und da holt man einfach auf. Und das ist natürlich gerade auch für anwendende Unternehmen super, wenn KI-Modelle zugänglicher werden, ja. Einfach günstiger werden. Und das ist auch etwas, was jetzt ja auch bei LLMs zwar irgendwie neu ist, dass das so passiert. LLMs sind eben noch ein sehr neues Thema. Haben wir in anderen KI-Bereichen aber auch schon gesehen. Also wenn wir jetzt über Computer Vision zum Beispiel reden, da wurden die Modelle auch immer kleiner, immer zugänglicher, immer günstiger. Und wahrscheinlich sehen wir das Gleiche, zumindest meine Vermutung, auch bei Large Language Models. Jetzt ist das einfach Performance vielleicht nicht mehr so die Riesensprünge machen wird, aber das alles günstiger, zugänglicher und kleiner wird.
Okay, und wie erklärst du jetzt den Aktieneinsturz von Nvidia in Verbindung mit DeepSeek?
Ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass die Technik hinter DeepSeek eben das Training beschleunigt. Das heißt, ich brauche weniger Chips, weil ich weniger Parameter trainieren muss.
Okay.
Das könnte ein Grund sein. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass es jetzt schon Gerüchte gibt, die sich so langsam bestätigen, dass eben für das Training auch massiv GPT-4o-generierte Daten benutzt wurden.
Ah.
Und wenn man jetzt die Kosten wieder reinrechnen würde.
Okay, die hat ja jemand anders bezahlt.
Hat jemand anderes bezahlt, ne? Und klar, es ist halt relativ intransparent, wie viel Kosten wirklich verursacht wurden. Man liest ja von den 5 bis 6 Millionen, aber was zählt da jetzt wirklich rein? Sind es die Chips? Sind es die Daten? Sind es die Entwickler? Also,
ja,
ob man da wirklich die Einsichten bekommt, das muss man mal sehen. Aber ich glaube, dass da auch sehr viel Angst und Panik gerade im Spiel ist.
Ja, okay. Ja, cool. Okay, letzte Woche haben wir ja so einen kurzen Überblick gegeben über diese verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von KI im SAP-Umfeld, also wofür man es nutzen kann und welche verschiedenen Varianten man so verwenden kann. Da hatten wir auch dann über das Thema SAP-Joule gesprochen. Du hast das nochmal so ein kleines bisschen erklärt für diejenigen, die die Folge letzte Woche nicht gehört haben. Vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung. Was Klar. das Joule eigentlich ist,
vielleicht genau. erklärt, ne? Was Joule ist, ist das eine. Was Joule werden soll, ist vielleicht das andere. Das ist vielleicht die Vision, die man eher erzählen sollte, was am Ende mal rauskommen soll, weil alles wirklich da ist. SAP Joule ist so ein bisschen das, was die SAP vor einigen Jahren schon mit dem Copilot mal probiert hat, was aber dann eingestellt wurde, nämlich im Endeffekt ein alternatives Interface in Form eines Chatbots, womit ich mit meinem System interagieren kann. Das heißt, ich kann Fragen stellen, wie zum Beispiel, wie lege ich eine Bestellung an und werde dann direkt zur Transaktion weitergeleitet.
Ja.
Oder ich bekomme einfach Infos. Das heißt, da sind auch so Dinge angeschlossen wie das Help-Portal, dass ich da im Endeffekt Dinge, die ich sonst googeln würde, vielleicht direkt über das Chatfenster bekommen würde.
Ja.
Und dass ich eben, was ich gerade schon meinte, dass man vielleicht durch das Chat-Interface von A nach B kommt. Also man hat im Endeffekt ein Interface für alle möglichen Anwendungsfälle und kann damit das System bedienen, sage ich mal. Das ist so das, was so die Vision dahinter ist. Und was natürlich auch ganz spannend ist, ist das Thema Joule Agents. Das kommt
genau,
auch drauf.
Vorher eben schon kurz erwähnt, total spannend.
Genau, wo dann eben Agents, was man ja auch, also zumindest in meiner LinkedIn-Bubble lese ich jeden Tag von tollen Agents und Assistants und man hat das Gefühl, man muss bald gar nicht mehr arbeiten, weil die eigentlich alles erledigen. Und den gleichen Ansatz versucht die SAP jetzt auch zu integrieren. Das heißt, da gibt es dann das Joule Studio in der BTP, womit ich mir eigene Agenten bauen kann, basierend auf den Baustein die es dann eben schon gibt. Das können dann zum Beispiel Konnektoren sein zur HANA-Datenbank. Das kann der Zugriff sein auf Large Language Models, die auch verfügbar sind in der BTP. Und darüber kann ich mir dann meine Agent-Workflows zusammenbauen, die dann für mich Aufgaben erledigen.
Also das heißt, die reagieren auf einen Zustand im System, den sie selber entdeckt haben.
Genau.
Reagieren die aktiv, legen Bestellungen an oder versuchen, den Lieferanten den Preis zu drücken oder sonst irgendwas? Oder
zum Beispiel, genau, also man kann bei Agents eigentlich immer so von drei Schritten reden. Das erste ist, die Daten wahrnehmen oder generell die Wahrnehmung irgendwie feststellen, dass gerade etwas passiert ist.
Ja.
Das zweite ist dann die Entscheidung finden, also ne, das, was der Mensch auch tut. Ich lese etwas und ziehe daraus meine Schlüsse. Und das dritte ist dann die eigentliche Aktion. Wenn man das jetzt vergleicht mit so mit der Nutzung von Large Language Models, wie wir es bisher kennen, ist es ja eher so, ich habe ein Problem oder möchte etwas wissen, frage ChatGPT, bekomme ein Ergebnis und mache mit dem Ergebnis dann selber etwas. Und Agents gehen halt einen Schritt weiter, dass ich basierend auf Daten oder Events oder irgendwelchen anderen Triggern mir die Daten zusammensuche, die ich benötige, beispielsweise aus der HANA-Datenbank, beispielsweise aus dem Web, vielleicht aus Dokumenten. Dann werden diese Daten verarbeitet, auch teilweise mit Large Language Models. Und es wird dann bei dieser Entscheidungsfindung, neben Regeln, die man natürlich definieren kann, so wenn A, dann mach B, auch auf die Reasoning-Fähigkeit der Large Language Models gesetzt.
Reasoning-Fähigkeit.
Genau, das ist das. Modelle ja nachdenken können. Zumindest ist es ja dieses menschliche Denken nachempfunden.
Okay.
Und daraus können Entscheidungen getroffen werden. Das ist zum Beispiel ein Large Language Model, die sagen kann, was vielleicht sinnvoller ist, ne? Option A oder B, du kriegst ja vielleicht schon eine gute Antwort, wenn das eben etwas ist, was das Large Language Model auch wissen kann. Ne?
Das ist ja völlig abgedreht irgendwie.
Genau, also, aber die Anwendungsfälle sind halt super. Also wenn man sich jetzt überlegt, ich habe vielleicht eine Routinetätigkeit wie, ich bekomme Auftragsbestätigung und müsste sonst händisch ab irgendwie nachprüfen, passt das überhaupt zu meiner Bestellung?
Ja.
Das ist ja im Endeffekt eine Routinetätigkeit, da muss ich ja gar nicht wirklich nachdenken und ich arbeite so ein bisschen nach Schema F, weil ich gucke mir beide Daten an, einmal im System, einmal das Dokument.
Ja.
Und dann schreibe ich wahrscheinlich habe ich sogar eine Vorlage, immer die gleiche Mail an meine Lieferanten. Oder wenn ich keine Vorlage habe, tippe ich ungefähr mal das Gleiche. Und das ist halt so ein super Anwendungsfall für so ein Agent. Das heißt, ich lese mit einem Large Language Model vielleicht das Dokument aus,
ja,
extrahiere die Informationen, die mich interessieren. Ein RPA-Bot könnte dann vielleicht sich im System einloggen, die Infos rausziehen, abgleichen und basierend auf diesem Abgleich kann dann vielleicht sogar der Agent die E-Mail vorformulieren oder vielleicht sogar abschicken, die Lieferantin bekommt, wo dann drin steht, hey, die Preise passen ja gar nicht oder wo ist mein Rabatt oder was auch immer. Das heißt, da das ist
schon völlig verrückt.
Absolut, absolut. Aber auch da sind natürlich Grenzen. Also wenn man
ja
so auf LinkedIn liest, hat man, wie ich schon meinte, hat man das Gefühl, dass bald nicht mehr Software entwickelt werden muss, weil das macht die KI alleine. Daran glaube ich nicht so richtig, aber man wird wahrscheinlich sehr, sehr viele Routinetätigkeiten damit sehr gut abbilden können.
Ja. Die Frage ist, wenn sich das dann irgendwann verselbstständigt, also ich meine, kann man das noch unter Kontrolle halten? Dann?
Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema, dass man das Ganze lockt,
ja,
was auch gemacht werden muss. Da hilft ja auch die BTP so ein bisschen, dass ich nachvollziehen kann, was ist überhaupt passiert,
ja,
für die Administration. Aber ich muss das natürlich kontrollieren. Und oftmals baut man eben Sicherheitsgates ein, ne? Dass man zum Beispiel nur in bestimmten Fällen vielleicht eine volle Automatisierung hätte. Und vielleicht, wenn bestimmte Fälle eintreten, also wenn zum Beispiel der Preis, so die Preisabweichung bei diesem Auftragsbestätigungsbeispiel sehr, sehr hoch ist,
ja,
dass ich dann vielleicht doch nochmal als Mensch drauf schaue. Aber auch dann habe ich natürlich den Vorteil, ich muss nicht mehr alles prüfen, sondern ich habe schon mal so eine Vorselektion irgendwo und habe schon mal die Daten, die vielleicht extrahiert und finde bitte so den Fehler vielleicht etwas schneller. Und die Idee von dem, um jetzt wieder den Bogen zurückzuspannen zu Joule, ist, dass eben die SAP fertige Agents zur Verfügung stellt, dass ich im Endeffekt beispielsweise für Finanzapplikationen eben Agents habe, die ich dann im Rahmen von Joule nutzen kann, die auch irgendwann mal anpassbar sein sollen. Aber ich kann dann eben über das Joule Studio eigene Agent Flows bauen.
Mega. Also finde ich total interessant, total spannend. Also was es da für Möglichkeiten gibt dann.
Was vor allem die Geschwindigkeit, das ist echt so das.
Ja. Ich denke mir aber auch, in so einem Ding dann nachher nochmal Fehler zu suchen. Also wenn dann Situationen entstanden sind, die man nicht vorhergesehen hat oder die man nicht will, dann noch rauszufinden, wie ist denn das jetzt gekommen?
Ja, es ist natürlich auch ein bisschen die Erwartungshaltung ist da total wichtig. Gerade wenn wir bei Reasoning und Entscheidungsfindung sprechen, so hochkomplexe Entscheidungen, die ein LLM eben nicht treffen kann, da helfen halt auch Agent-Workflows nicht, weil das LLM kann natürlich nur Dinge entscheiden, die es auch beherrscht. Das heißt, bei zu viel Komplexität haben wir auch da natürlich Grenzen.
Spannend, total spannend. Erinnert mich so ein bisschen an den Tatort, den es vor ein paar Wochen gegeben hat, wo irgendwie eine KI außer Kontrolle geraten war und Jugendliche dazu überredet hat, sich selbst das Leben zu nehmen, um den CO2-Ausstoß der Welt zu reduzieren. Fand ich ja schon irgendwie abgedreht, aber
wie
kommt man der Sache so ein bisschen näher?
Ja, ist ja auch jetzt, da gibt's ja auch wieder neue Tools, auch von OpenAI, ich glaube Operator heißt es, wo dann der Computer im Endeffekt dann auch wirklich bedient wird, optisch vom von der KI, dass man einen Prompt schreibt und plötzlich öffnen sich Fenster, es werden Eingaben gemacht, das ist dann vielleicht noch mehr die Science Fiction, die man da im Kopf
hat. Ja, ja, okay.
Das ist gar nicht mehr so weit weg.
Okay, kommen wir ein bisschen in die Realität zurück.
Genau.
Was gibt's denn sonst noch neben Joule? Da gibt's ja noch verschiedene Tools, die SAP zur Verfügung stellt.
Genau, man muss da so ein bisschen trennen zwischen, ja, die SAP nennt es aktuell Business AI, das sind im Endeffekt fertige Tools und Dienste. Innerhalb der Business AI muss man aber auch wieder trennen, denn zum einen gibt es eben KI-Features bei der SAP, die halt voll integriert sind. Das heißt, im besten Fall merke ich vielleicht gar nicht, dass ich da gerade KI benutze. Das heißt, das ist dann wirklich komplett integriert in das S/4HANA-System zum Beispiel. Was an sich auch ein guter Gedanke ist, dass ich als Nutzer vielleicht gar nicht mehr aktiv KI nutze, sondern es einfach normal wird und durch das einfach, ja, hilft mir einfach und es ist ja eigentlich auch egal, was ich benutze, wenn es irgendwie zu meinem Prozess passt. Das ist so der Gedanke. Und es gibt eben die Business AI Services. Das sind im Endeffekt fertige Dienste, die ich in meine eigenen Anwendung einbinden kann. Zum Beispiel Document Information Extraction. Das heißt, ich habe Dokumente, Lieferscheine, Rechnungen.
PDFs oder sowas.
Genau, kann dann dort Templates benutzen, weil Rechnungen sind ja auch in den meisten Fällen irgendwo sehr, sehr ähnlich. Das heißt, ich muss dort gar nicht mehr alles selbst machen. Und kann dann eben basierend auf diesen Dokumenten Informationen, die ich vielleicht für meinen Workflow brauche, extrahieren.
Okay, so wie man das heute schon in so Prozessen hat, wo per OCR die Rechnung erkannt wird und dann automatisch die Eingangsbuchung gemacht wird.
Genau, das kann man damit eben abbilden und man bekommt da eben sehr viel out of the box. Niemals. Das heißt, man muss das gar nicht mehr alles selbst machen, sondern entweder kann ich ein Standard-Template nutzen oder ich muss vielleicht das Standard-Template etwas anpassen oder kann sogar ein eigenes Template bauen. Das ist dann so die Frage, wie komplex das Dokument ist, aber ich kriege dort eben im so einem Grunde viel schon mitgeliefert. Da gibt's auch noch andere Dienste, auch Data Attribute Recommendation. Das ist im Endeffekt das Thema Stammdaten, was ich da vielleicht ein bisschen mit angehen kann. Da gibt's so verschiedene Dienste. Das sind aber gar nicht so viele. Aktuell 5 kann man auch alle im Disco Cockpit im Endeffekt nachvollziehen. Da steht alles drin.
Marcel würde sich freuen, wenn
genau. Da gibt es einen Reiter AI Features, wo ich dann im Endeffekt nicht nur die fertigen Dienste, die ich einbinden kann, sehen kann, sondern auch alle Integrationen, die es schon gibt. Und wo natürlich auch die Cloud-Dienste aktuell bevorzugt werden. Das heißt, in der SAC steckt zum Beispiel sehr viel KI drin, auch mit dem Just Ask, wo mich im Endeffekt meine, ja, mir Reports erstellen kann, basierend auf natürlicher Sprache. Das heißt, ich muss nicht mehr selber irgendwie SQL können oder mit Daten umgehen können. Ich kann im Endeffekt einfach fragen, wie viel Umsatz habe ich denn im letzten Monat gemacht? Und dann wird mir das Reporting automatisch erstellt. Das heißt, da werden auch Large Language Models eingenutzt, die im Endeffekt die oder in natürlichen Anfragen, natürlicher Sprache in SQL übersetzen sozusagen.
Okay, dann kommen wir wieder auf die Problematik, die wir beim letzten, bei der letzten Folge schon besprochen haben.
Genau das.
Je nachdem, wie präzise ich diese Frage stelle, habe ich halt, ist mein Ergebnis. Aber das ist eigentlich immer shit in, shit out. Also
so ist es.
Man muss halt schon ein bisschen aufpassen, was man da fragt.
Man muss halt wissen, was man fragt und ob, das ist auch das gleiche wie bei den Agents. Ne? Ich muss halt wissen, was können die Large Language Models, um sie vernünftig benutzen zu können.
Ja, klar.
Weil sonst, wenn ich das falsche Werkzeug fürs falsche Problem benutze, dann kann natürlich auch nichts rauskommen.
Richtig.
Genau, und die andere Richtung bei der SAP sind im Endeffekt die, also nicht die fertigen Features, die man nutzen kann, sondern die Tools, praktisch der Werkzeugkasten der SAP, um eigene KI-Anwendung zu bauen. Das heißt, das ist dann zum Beispiel der SAP AI Core, was die Runtime ist für KI-Modelle. Das heißt, ich kann eigene Modelle trainieren und dort deployen und sie dann nutzen. Beispielsweise
trainieren habe ich auch innerhalb des SAPs, oder?
Das ist möglich, muss man aber nicht. Man kann auch das fertige Modell praktisch hochladen. Aber ich kann dort eben, auch wenn ich keine eigene Infrastruktur habe und vielleicht bei keinem anderen Hyperscaler bin, kann ich den AI Core nutzen, um dort eben das Training zu machen oder auch Retraining zu machen, wenn mein Modell vielleicht schon produktiv ist. Dass ich dann vielleicht jede Woche mir irgendwie die Daten wieder zusammenziehe und einmal neu trainiere. Okay. Das ist so die Runtime und darüber liegt im Endeffekt das AI Launchpad, was so das Frontend für diese Runtime ist. Das heißt, dort kann ich sehen, was ist gerade deployed, wie lief das Training überhaupt und kann auch dort Überwachung machen, wie zum Beispiel, wie viele Anfragen hat Hans letzte Woche gemacht oder ähnliche Dinge. Das heißt, ich kann da...
Da freut sich der Betriebsrat.
Genau, ich kann dort viel überwachen und das, was ich sonst, um im Endeffekt für Erklärbarkeit zu sorgen, weil ich ja irgendwie wissen muss, was ist eigentlich passiert, das kann ich darüber genau nachvollziehen. Kann da auch entsprechend Szenarien verwalten, ne, Modelle hochfahren, runterfahren und all das eigentlich damit tun. Und dann gibt es praktisch als Kombination beider Komponenten und als Spezialisierung im Endeffekt den SAP Generative AI Hub. Und der ist im Endeffekt, wie es der Name schon sagt, auf GenAI spezialisiert. Das heißt, dort finde ich alle Tools, die ich brauche, um auf LLMs basierende Anwendung zu bauen. Das heißt, dort habe ich zum Beispiel eine Model Library, wo ich die ganzen Large Language Models von den gängigen Anbietern finde. Das heißt, da sind zum Beispiel Modelle von Anthropic, von Meta, also die Llama-Modelle sind dort zu finden. Und da ist natürlich der Vorteil, ich muss nicht mehr irgendwie irgendwie einen Account haben bei jedem Hyperscanner, sondern ich kann die SAP BTP nutzen, wo eben alles integriert und verfügbar ist.
Okay.
So, und da kann ich mir dann im Endeffekt die Modelle, die ich brauche, ja, zusammenklicken, nutzbar machen und die dann wiederum in meine Anwendung einbinden. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel einen eigenen Chatbot bauen möchte, kann ich das eben mit den Fertigmodellen machen, die ich über den Gen AI Hub beziehen kann. Aber ich kann auch dort wieder eigene Modelle mit hochladen. Das geht dann auch wieder. Das ist im Endeffekt so ein bisschen darauf ausgelegt, da auf die Gen AI Anwendung. Das heißt, ich kann dort auch Prompt Management machen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du möchtest jetzt irgendwie du hast einen tollen Prompt gefunden, möchtest ihn mit irgendwelchen Kollegen und Kolleginnen teilen, dann kannst du den anlegen, verfügbar machen. Und so kann man das Ganze auch ein bisschen besser steuern, dass dann zum Beispiel, wenn wir wieder zu diesem Beispiel Dokumentenprüfung kommen, ja, und Auftragsbestätigung oder so prüfen, dass dann nicht jeder einen eigenen Prompt benutzt für die Generierung einer Lieferanten-E-Mail, sondern es halt einen Prompt gibt, der von allen benutzt wird, weil so wird es natürlich auch wieder nachvollziehbarer.
Okay, also im Prinzip so wie früher Favoriten im Browser.
Ein bisschen die, da wird dann praktisch aus modernen Large-Language-Models doch wieder klassische Software.
Okay.
Wenn man so will, genau.
Ja, cool. Wie muss man sich das vorstellen jetzt, wenn du jetzt so als Entwickler, der sich vielleicht lange mit SAP-Entwicklung beschäftigt hat, wenn er sich in solchen Tools das erste Mal anmeldet, findet man sich damit zurecht oder muss man da sich ein halbes Jahr einlesen, um das zu verstehen?
Ja, man muss sich da sicherlich ein bisschen einlesen. Ob es ein halbes Jahr ist, glaube ich eher nicht, weil vieles ist im Endeffekt ja mittlerweile Standard in der Cloud-Entwicklung. Das heißt, das ganze Deployment läuft zum Beispiel auf Basis von Kubernetes, was ja auch allen Cloud-Entwicklern wahrscheinlich irgendwie ein Begriff sein wird.
Aber der klassische SAP-Entwickler ist ja nicht der Cloud-NBR gewesen, ne?
Ja, klar. Das ist Standard.
Das ist schon wieder eine Veränderung.
Aber die Integration der Anwendung, wenn sie dann fertig sind, das läuft eigentlich alles über APIs. Das heißt, da spreche ich einfach irgendwelche Endpunkte an, Funkdaten hin und her. Und so werden die Sachen am Ende auch eingebunden. Das heißt, da wird nicht das Rad komplett neu erfunden. Aber klar, man muss natürlich, um sowas bauen zu können, eben Cloud-Entwicklung ein bisschen drauf haben.
Okay. Aber für den normalen Entwickler, der jünger ist als ich, ist das machbar.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, okay. Gut.
Genau.
Neben dem Gen AI Hub, was gibt's da sonst noch?
Das ist es im Grunde, weil damit kann ich mit diesen Tools eigentlich alles, was man so bauen kann, auch mit SAP-Tools bauen, wenn man es möchte, wenn man es benötigt, sage ich mal. Und wahrscheinlich wird in den nächsten Monaten sehr viel kommen, weil es sind ganz viele Sachen angekündigt, die Roadmaps sind, glaube ich, ziemlich voll. Jetzt wird's halt spannend, was draus wird. Also auch Tools beispielsweise, um die Entwicklung zu unterstützen. Also auch das Build-Code zum Beispiel, da steckt schon ganz, ganz viel KI mit drin. Muss dazu sagen, dass vieles halt sehr, sehr Cloud-First ist. Das heißt, On-Premise-Kunden haben erstmal Probleme, da überhaupt Zugriff zu bekommen.
Das ist ja schon lange bei SAP.
Genau, gilt für Joule halt ganz extrem, weil da habe ich eigentlich keine Möglichkeit, das irgendwie zu nutzen. Da muss ich wirklich in der Cloud sein. Und das ist halt die Strategie, die da gerade gefahren wird. Das heißt, Public Cloud, die kriegen sie immer zuerst. Dann kommen teilweise manche Features die Private Cloud Kunden. Und wenn ich on-prem unterwegs bin, dann muss ich eben eigene Anwendungen bauen. Das geht aber über den AI Core beispielsweise.
Okay.
Das kriegt man schon hin.
Okay. Ja, und wie man das bei SAP gewöhnt ist, ist das alles im Preis sowieso schon mit enthalten. Man muss da nichts extra zahlen, oder?
Es kommt tatsächlich drauf an. Also viele Features, das sind diese Built-in-Features, die sind teilweise dann schon einfach so mit drin.
Tatsächlich?
Ja, es wird aber mittlerweile auch unterschieden zwischen Base-AI-Features und Premium-AI-Features. Das heißt, manchmal habe ich auch einen gewissen Feature-Umfang, der einfach mit drin ist.
Mhm.
Habe aber dann teilweise auch Premium-Funktionen und da kommt wieder dieses abrechnungsbasierte Pricing so ins Spiel. Das heißt, im Regelfall zahle ich halt das, was ich verbrauche.
Pro Anfrage dann oder wie geht das?
Genau. Pro Anfrage oder pro Capacity Unit. Das heißt, da muss man auch wieder trennen. Bei Gen AI ist es meistens so, da wird pro Anfrage abgerechnet, weil da weiß ich ja, was schickst du rein, was kommt raus.
Ja.
Das heißt, da wird dann im Endeffekt der Tokenpreis auf dich umgelegt mit einem kleinen Aufschlag zu den Cloud-Kosten, die wir sonst kennen. Und wenn wir jetzt eigene Modelle dort deployen oder trainieren, da wird nach Capacity Units abgerechnet. Das heißt im Endeffekt, das, was ich an Rechenzeit benötige auf der Hardware, das wird mir in Rechnung gestellt.
Okay.
Das heißt, nutze ich viel, trainiere ich viel, zahle ich viel, wenn ich eigentlich nur eine kleine Anwendung habe und weiß, ich prüfe 200 Dokumente pro Tag mit Gen AI, dann kann ich das halt sehr, sehr transparent ausrechnen alles.
Okay. Ja, cool. Habe ich verstanden. Jetzt hast du gesagt, primär oder im Moment ist es eigentlich noch Cloud-basiert, also Cloud-First-Strategie und wenn ich on-prem arbeiten will, steht mir das sowieso eigentlich noch nicht zur Verfügung. Habe ich richtig verstanden, ne?
Genau, zumindest die fertigen Features.
Ja.
Ich kann natürlich, wenn ich eigene Anwendung habe, dann über den Cloud Connector eine Anwendung schaffen. Das geht schon. Das heißt, da bin ich dann genauso, wie wenn ich eine eigene UI5-Anwendung beispielsweise bauen würde. Wow. Das heißt, ich brauche dann die BTP, aber ich kriege das auch verbunden mit den On-Prem-Systemen. Aber ich kann eben nicht von Joule profitieren, weil das geht eben nur in der Cloud, weil es wirklich von der
eigenen ist. Ja, okay, alles klar. Ich hatte jetzt gerade überlegt, was bedeutet das jetzt für meine Systemkonfiguration, also für meine Basisanforderungen, wo ich ja bei HANA sowieso schon ganz schön hohe Anforderungen habe, aber wenn ich jetzt da auch noch KI drauflaufen lasse auf einer On-Prem-Umgebung, dürfte das ja wahrscheinlich noch um Vielfaches heftiger werden.
Genau, es läuft ja alles über die BTP. Und wenn ich die habe, dann habe ich im Endeffekt viele schon, muss ich halt ein paar Plans einrichten für die L-Komponenten. Aber das ist im Endeffekt gar nicht so viel Konfiguration.
Ja, okay. Gut. Ja, alles klar, haben wir doch wieder einen ganz guten Überblick geschaffen. Ich habe ein bisschen was gelernt. Ich lerne jedes Mal was, wenn ich hier so einen Podcast mitmache.
Genau. Gut. Da ich ja beim nächsten Mal nicht mehr dabei bin, um was geht's denn in der nächsten Folge, Hans?
Oh, beim nächsten Mal, wenn wir wahrscheinlich mit unserem Kollegen Adrian über S/4HANA-Migrationsstrategien sprechen.
Da würde ich dann viel lernen.
Da würdest du viel lernen. Kannst du dir dann ja anhören oder kannst dich dazusetzen, wenn du möchtest. Genau. Da gibt's ja so verschiedene Strategien. Brownfield, Bluefield, Greenfield-Strategien. Und wir würden in der ersten Folge mal beleuchten, wie entscheide ich mich für welche Strategie? Und dann in den Folgefolgen die einzelnen Strategien so ein bisschen genauer beleuchten und dann erklären, was man alles so berücksichtigen muss. Also dann lernt ihr noch einen Kollegen von uns kennen.
Sehr gut.
Ja, alles klar. Dann vielen Dank für die Folge, hat Spaß gemacht. Wir sind auch, glaube ich, so einigermaßen in der Zeit geblieben. Wir freuen uns über Feedback, Wünsche und Mails, was auch immer, an podcast@sap-x-plane.de. Haben wir irgendwas für die Shownotes, was wir da reinpacken können?
Wir können vielleicht nochmal den Link zu den AI-Features im Disco-Cockpit reinpacken.
Oh ja, das
haben
wir
nochmal alle.
Okay,
das ist alles schön aufbereitet, das machen wir.
Ja,
genau.
Ansonsten vielen Dank, René.
Sehr gerne, wieder.
Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.
Tschüss.
Abbott, gemeinsam Freiräume schaffen.